Liebe Zuhörer, wir vom FDH-Podcast widmen uns heute einer spannenden und zum Teil sehr umstrittenen Frage. Können wir dem Alten Testament glauben? Oder anders formuliert, ist das Alte Testament historisch glaubwürdig? Das Alte Testament ist ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der Bibel. Doch wie verhält es sich mit seiner historischen Zuverlässigkeit? Sind die Geschichten von Abraham, Mose, David und den anderen Königen Israels tatsächlich so passiert? Oder handelt es sich um mythische Erzählungen mit symbolischem Wert? Und warum ist das für unseren Glauben überhaupt wichtig? Darüber spreche ich heute mit Dr. Walter Hilbrands. Er ist Dozent und Abteilungsleiter für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Mit ihm werde ich verschiedene Perspektiven beleuchten, von archäologischen Entdeckungen bis hin zu theologischen und wissenschaftlichen Einschätzungen. Seien Sie gespannt. Jetzt sitzt er mir hier gegenüber, Herr Hilbrands. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Herr Hilbrands, bevor wir uns die einzelnen Belege zur historischen Glaubwürdigkeit des Alten Testaments anschauen, will ich Sie zuerst etwas ganz Grundsätzliches fragen. Warum ist das eigentlich wichtig, dass der Glaube an die biblischen Aussagen historisch tragfähig ist? Man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich egal. Es reicht doch vollkommen aus, wenn das Erzählungen sind, die lebendig sind oder legendenhaft vielleicht sogar, solange sie mir etwas für mein Leben geben.
Ich denke, unser Glaube beruht auf konkreten historischen Personen, auf Ereignissen und eben nicht auf Mythen oder Fantasien. Wir können wahrscheinlich nicht alles beweisen, was in der Bibel steht, aber vieles ist doch glaubwürdig, auf dem Hintergrund auch. Und ich denke, wo die Bibel Historisches sagen will, da ist sie auch zuverlässig und kann man ihr vertrauen. Paulus macht das ja am Punkt der Auferstehung ganz deutlich, dass es wichtig ist, dass Jesus tatsächlich und leiblich auferstanden ist in 1. Korinther 15 und sagt, der Glaube wäre sonst umsonst. Und das gilt, glaube ich, auch für andere Bereiche, dass die Bibel bezeugt, dass Gott nicht nur eine Idee ist, eine abstrakte Vorstellung, sondern eine Person, die wirklich in der Geschichte handelt und dass wir heute an denselben Gott glauben und denselben Gott haben, der damals gehandelt hat und auch heute in der Geschichte eingreifen kann.
Jetzt liegt es in der Natur der Sache, dass wir über Ereignisse, die jetzt noch nicht so lange zurück sind, eher eine Aussage über ihre historische Wahrscheinlichkeit treffen können, als über Ereignisse, die jetzt zeitlich wesentlich weiter weg sind von uns. Lassen Sie uns deswegen mal rückwärts in der Geschichte einige Stationen der alttestamentlichen Geschichte betrachten und hier fragen, ob es zum Beispiel archäologische Funde gibt, die die biblischen Berichte stützen. Ein erstes solches Ereignis, was ich mit Ihnen betrachten möchte, ist die Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 oder 86 vor Christus. Was können wir hierzu sagen? Wie historisch tragfähig ist das?
Das geschah ja zur Zeit und unter dem babylonischen König Nebukadnezar II. Und in der babylonischen Chronik, da wird von verschiedenen Feldzügen berichtet, auch aus dieser Zeit. Interessanterweise wird aber gerade die Eroberung Jerusalems nicht erwähnt. Allerdings ist es so, dass die Zerstörung Jerusalems historisch unumstritten ist. Man ist sich nicht ganz einig, ist es jetzt 587 oder 586, also im 18. oder 19. Jahr Nebukadnezars. Das hängt mit der Zählung des Thronbesteigungsjahres zusammen. Aber es passt sonst alles sehr gut eben in die Zeit. Nur ein Detail, der Jeremia, der Prophet, schreibt ja auch über die Eroberung Jerusalems. Und er hatte einen Schreiber Baruch, wie wir wissen. Baruch, den Sohn des Neria. Und von diesem Baruch haben wir einen Siegelabdruck gefunden. In althebräischer Schrift, das 1975 auf den Markt kam, eine sogenannte Bulla in Ton, nur 11 bis 13 Millimeter. Und diese Bulla hat oben rechts sogar noch den Fingerabdruck, vielleicht den originalen Fingerabdruck von Baruch, Sohn des Neria. Also so in so kleinen Dingen wird dann doch bestätigt, dass das alles passt.
Wenn wir jetzt in der Zeit etwas weiter zurückgehen, nämlich ins 8. Jahrhundert vor Christus, dann sehen wir, dass der Prophet Jesaja beschreibt, dass das Südreich Juda durch die Assyrer belagert wird. Gibt es hier womöglich in assyrischen Quellen Funde oder Berichte, die ebenfalls davon sprechen oder sogar die biblischen Aussagen stützen, dass Juda durch Assyrien belagert wurde?
Ja, in der Tat. Die Assyrer haben Jerusalem im Jahr 701 vor Christus belagert. Das lesen wir in Jesaja 36, 37 und auch in dem parallelen Bericht 2. Könige 18 bis 19. Dort wird auch der König Sanherib namentlich genannt. Wir lesen dann davon, dass Hiskia Gott vertraute und die Assyrer nach dem biblischen Bericht von einem Engel des Herrn geschlagen werden, sodass Sanherib erfolglos nach Ninive zurückkehren muss. Nur ist interessant, dass dieser Sanherib dieses Ereignis auch in seinen Annalen aus seiner Perspektive beschreibt. Da hätten wir also auch eine außerbiblische Bezeugung. Wir finden das auf dem sogenannten Tela-Prisma, ein sechsseitiges Prisma aus gebranntem Ton, etwa 38 mal 16 Zentimeter. Und das ist 1830 in Ninive ausgegraben worden, steht heute im Britischen Museum. Und dort beschreibt er, dass er Jerusalem belagert hat. Wir lesen dann, Zitat, ihn selbst schloss ich gleich einem Käfigvogel in Jerusalem seiner Residenz ein. Schanzen warf ich gegen ihn auf und das Hinausgehen aus seinem Stadttor verleidete ich ihm. Zitat Ende. Also dort beschreibt er, wie er den Hiskia eingekesselt hat. Und man merkt auch, es ist ein Propagandatext, ein Kriegstext. Es wird als großer Erfolg verkauft. Wenn man nicht den biblischen Text daneben hätte, würde man denken, er hat Jerusalem erobert, alles hat gut geklappt, auch der Hiskia ist erobert worden und gefangen genommen worden, aber das erwähnt er nicht. Und so sind also diese beiden Texte, der biblische und der außerbiblische, eine schöne Ergänzung, jeweils mit ihrer eigenen Perspektive.
Das heißt, Sanherib beschreibt hier, dass er die Stadt belagert, aber eben nicht einnehmen kann und er sagt aber nichts davon, dass sein Herr durch einen Engel geschlagen wurde.
Warum genau, nicht? Das bleibt also aus, was gerade für den biblischen Schreiber, den Jesaja, so wichtig ist, dass diese Belagerung durch Gott ein Ende findet, aufgrund des Gebetes von Hiskia und des ganzen Volkes. Das lässt der Sanherib natürlich aus. Es ist auch nicht zu erwarten, dass assyrische, babylonische oder ägyptische Könige große Niederlagen eingeräumt haben. Das ist im Grunde Hofberichterstattung, sehr einseitig mit einer sehr deutlichen Tendenz zur Propaganda.
Lassen Sie uns etwas weiter zurück in die Zeit schauen, nämlich einen König Israels, der zu den zentralsten und bekanntesten biblischen Figuren gehört, nämlich König David. Gibt es irgendwelche außerbiblischen Hinweise auf König David und seine Herrschaft?
Ja, die Reichsteilung unter Salomo wird ja im 10. Jahrhundert angesetzt. Das Problem jetzt bei der Datierung ist, dass wir keine Münzfunde haben, sodass wir auf Keramikfunde angewiesen sind. Und es ist hier jetzt schwerer zeitlicher zu datieren als gerade noch das Ereignis der Belagerung. Das kommt man aufs Jahr genau datieren. Hier geht es schon um mehrere Jahrzehnte auseinander. Ein möglicher Synchronismus ist noch, dass der ägyptische König Shishak während der Regierungszeit von Rehabiam, also Salomos Sohn, in Jerusalem einfällt. Das lesen wir in 1. Könige 14, 25, 26. Nun ist aber umstritten, ob der Pharao Shoshenk oder Sheshonk der Erste mit diesem Shishak identisch ist. Was heute in der kritischen Wissenschaft nicht mehr vertreten wird, ist, dass es ein davidisches Großreich mehr gegeben hat. Also in der Regel wird gesagt, David sei nur so ein Stammführer gewesen mit einem lokal sehr begrenzten Herrschaftsbereich, so eine Art Häuptling.
Wie kommt man darauf?
Ja, es klingt eben alles sehr legendär, sagt man, was wir über Salomo lesen, diese großen Reichtümer, diese Bauten, das klingt alles so fantastisch, die Königin von Saba, die kommt, es klingt alles märchenhaft. Allerdings ist es so, wir haben tatsächlich von David in der Tel-Dan-Inschrift etwas überliefert. Das ist ein Fragment aus einer schwarzen Basaltstele aus dem 9. oder 8. Jahrhundert vor. Man hat sie 1993 in Tel-Dan im Norden Israels entdeckt. Und dort steht auf althebräischer Schrift, also paläohebräisch, etwas vom Haus Davids. Es berichtet auch von einem Sieg der Aramäer über Israel. Und hier hätten wir also die erste außerbiblische Nennung von David. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Beweis für ein vereintes Großreich, aber doch eben ein Hinweis auf eine Existenz einer Dynastie Davids im 9. und 8. Jahrhundert vor Christus.
Ein Ereignis, das jetzt in der Geschichte laut biblischer Darstellung noch weiter früher geschehen ist und das für die Geschichte Israels ganz wesentlich ist, ist der Auszug aus Ägypten, der Exodus. Das ist ein Ereignis, das nach biblischen Berichten das Land Ägypten und auch den damals regierenden Pharao ganz tief erschüttert und gebeutelt hat. Gibt es eigentlich außerbiblische Hinweise oder vielleicht sogar Andeutungen in ägyptischen Quellen auf die Plagen und den Exodus?
Ja, wir kommen jetzt also noch weiter zurück, sind jetzt im zweiten Jahrtausend und da wird das Eis jetzt noch dünner. Da wird jetzt im Grunde alles bezweifelt, der Auszug und die Landnahme, nahezu alles um Mose herum und auch um die Erzväter. Insbesondere wird auch bestritten, dass es eine gewaltsame Eroberung des Landes gab, so wie sie in der Bibel beschrieben wird. Auch hier wieder ist zu sagen, dass wir keinen ägyptischen Text haben, in dem beschrieben wird, dass ein Sklavenvolk mit womöglich 100.000 Mann Ägypten verlassen hat. Auch hier haben wir wieder Hofberichterstattung und so eine Niederlage. Auch die Plagen, das braucht man nicht erwarten, dass so etwas beschrieben wird. Die erste gesicherte Ersterwähnung Israels liegt in der Stele des Pharao Mer-Em-Ptah vor, etwa um 1220 vor, wo Israel bereits als sesshaft erwähnt wird. Das ist interessant, dass wir da so einen Bevölkerungsdeterminativ haben. Also Israel wird bereits als Volk beschrieben. Es gibt auch noch ein Berliner Steinfragment, RM21687, aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Dort finden wir Hieroglyphen auf schwarzem Granit, etwa 46 mal 40 Zentimeter. Und möglicherweise wird auch dort in so einer Hieroglyphe Israel genannt. Allerdings ist gerade an der Stelle das etwas abgebrochen, sodass die Zuweisung nicht ganz gesichert ist.
Das heißt, wir haben aber im 12. Jahrhundert vor Christus die Feststellung, dass es ein Volk Israel gab, das im Land Kanaan sesshaft war.
Ja, genau. Also bereits Ende des 13. Jahrhunderts ist das außerbiblisch bezeugt, auch unumstritten. Wir haben in Ägypten im 14. Jahrhundert die El-Amana-Briefe aus Mittelägypten, Fund aus Tontafeln. Das ist interessant. Es wird zwar Israel jetzt nicht namentlich genannt, aber diese El-Amana-Briefe zeigen sehr deutlich die militärische Schwäche der Kananäer. Dort wird von einer kleinen Zahl von Soldaten berichtet, dass eine Streitmacht von 50 Kampfwagen bereits ungewöhnlich war. Und dann ein Brief aus Lachisch bittet ein Herrscher um 6 Bogen, 3 Dolche, 3 Schwerter und Waffen für höchstens 12 Mann. Also so wird außerbiblisch die Situation skizziert und das bestätigt eigentlich das biblische Bild, dass Kanaan jetzt nicht ein geschlossenes staatliches Gebilde war, sondern wie die Bibel sagt, es sind mal 7 oder 10 bis 20 verschiedene Völkernamen, die wir haben, unabhängige Königtümer und die ganzen Details, auch die Namen, die genannt werden, erscheinen aber sehr plausibel. Gerade die Exodus-Route, die wir dann im Buch Exodus und auch in Numeri haben, weist eigentlich auf einen Augenzeugen hin.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch eine noch ältere Phase betrachten in der Geschichte Israels, nämlich die Zeit der Patriarchen, also Abraham, Isaak und Jakob. Ich gehe mal davon aus, von dem, was Sie bisher geschildert haben, dass wir jetzt nicht zu erwarten haben, dass wir explizite Textfunde zu diesen Personen haben. Deswegen formuliere ich die Frage mal so, ob es außerbiblische Berichte gibt oder Konventionen, die darauf hindeuten, dass das, was die Bibel uns über diese Zeit berichtet, sehr gut hineinpasst.
Ja, vor etwa gut 100 Jahren gab es die Albright-Schule, die eben versucht hat, mit Hilfe der Archäologie die biblischen Ereignisse zu beweisen. Und von diesem Optimismus hat man sich heute etwas verabschiedet. Es gibt da den Archäologen Ernest Wright, der schreibt, Zitat, wir werden wahrscheinlich nie in der Lage sein, den Nachweis zu führen, dass Abraham wirklich gelebt hat und dass er dies oder das gesagt oder getan hat. Was wir aber zeigen können, ist, dass sein Leben und seine Zeit, so wie die Geschichte, die über ihn berichten, reflektierten, perfekt ins frühe 2. Jahrtausend, nicht jedoch in irgendeine spätere Periode passen. Zitat Ende. Und das ist tatsächlich so, dass also die Abraham-Geschichte sehr gut in die mittlere Bronzezeit passt, so etwa um 2000 vor. Wir sehen das an vielen Details, bereits an den Namen. Abraham bedeutet ja Vater einer Menge. Abram heißt, der Vater ist erhaben. Und das ist so ein sogenannter Satzname. Der war ganz typisch für die amoritischen Namen eben im frühen 2. Jahrtausend. Ein Element bezeichnet Gott und das zweite dann eine Handlung Gottes. Auch bei Ismael, Gott hört, oder Israel, Gott streitet, haben wir diese Form eines amoritischen Imperfekts. Wir lesen dann in den altbabylonischen Tafeln und den Mari-Briefen aber ähnliche Namen wie in der biblischen Abraham-Geschichte. In Mesopotamien finden wir den Namen Nahor und Serug, also Abrahams Urgroßvater. Und einige Namen werden auch mit der Mondverehrung in Verbindung gebracht. Laban, Sarah, Milka, Terach. Und auch in Nordsyrien gibt's Namen wie Serug, Terach, Nahor und Jakob, zumindest in den verwandten Formen.
Gibt es noch weitere Beispiele, die auf diese Zeit hindeuten oder darauf hindeuten, dass das, was die Bibel hier berichtet, in diese Zeit passt?
Es sind manchmal so ganz profane Dinge, die einem gar nicht auffallen, aber wenn Gott mit Abraham einen Vertrag schließt in 1. Mose 17, also einen Bund, dann entspricht das so einem Vertragsformular, wie wir das im 2. Jahrtausend haben. Es gab dort ein ziemlich feststehendes Formular, dass man anfing mit einer Präambel, wo die Namen der Beteiligten genannt werden. Es gibt dann einen historischen Prolog mit der Vorgeschichte, dann die eigentlichen Vertragsabmachungen, dann Aussagen über das Dokument und Segen und Fluch am Schluss. Und dieses feste Formular, wie wir es zum Beispiel bei den Hethitern haben im 2. Jahrtausend, haben wir im 1. Jahrtausend nicht mehr. Im 1. Jahrtausend ist dieser historische Prolog unbekannt. Es gibt auch im 1. Jahrtausend nur noch Fluch, aber nicht mehr die Verheißung von Segen. Und so ein Detail zeigt eben, diese Verträge passen sehr gut ins 2. Jahrtausend. Auch das ganze Buch Deuteronomium ist im Grunde wie so ein historischer Vertrag aufgebaut. Oder noch ein anderes kleines Detail. Wir lesen in 1. Mose 37, Vers 28, dass die Brüder Josefs den Josef für 20 Schekel verkaufen. Und das ist nun genau der Sklavenpreis, den wir im 18. Jahrhundert haben. Schon im alten Orient gab es eine Inflation. Allerdings konnte man die nicht in ein paar Jahren festmachen, sondern die verlief über viele Jahrhunderte. Und vorher war der Sklavenpreis niedriger und anschließend stieg er langsam an. Im Codex Hammurapi liegt der Preis bei dem Drittel einer Mine, was etwa 17 bis 20 Schekel entspricht. In Mari haben wir dann genau 20 Schekel. Und in einem anderen altbabylonischen Dokument ist von 15 bis 30 Schekeln die Rede. In Nuzi dann im 15. Jahrhundert und in Ugarit, also etwas später, dann bereits von 30 Schekeln. Das ist auch das Lösegeld, von dem in 2. Mose 21, Vers 32 die Rede ist. Und dann in nachexilischer, in persischer Zeit steigt der Sklavenpreis auf 90 Schekel. Also da ist eine Entwicklung zu sehen. 2. Könige 15, 20 lesen wir von 50 Schekeln bereits. Also eine Entwicklung zu sehen, die immer weiter ansteigt. Und da fügt sich der Verkaufs-Josef genau ins 18. Jahrhundert.
Herr Hilbrands, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr angenehme Gespräch und die, wie ich finde, sehr spannenden Hinweise, die Sie uns gegeben haben zur Glaubwürdigkeit alttestamentlicher Texte. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.